Ganz herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Nicht noch ein Politik-Podcast. Ich bin Jan Skodlarek und nachdem es die letzten Male auch politisch war, natürlich, es ging um Ästhetik, um Kunst und Kunstrezeption mit Johannes Franzen. Zuvor ging es um Scham und auch die Politik und die Psychologie und so ein bisschen die Philosophie des Emotionalen mit Matthias Kreimbrink. Kehren wir jetzt zurück zum, ja, politischeren, könnte man durchaus sagen. Wir werden nämlich heute über Klima, Klimapolitik, Energie, Energiepolitik reden. Und wir, das bin diesmal ich und Annika Jöris. Herzlich willkommen, Annika.
Ja, hallo.
Hi. Einige von euch, von uns, werden dich auf jeden Fall kennen. Du bist keine Unbekannte, du bist in den sozialen Netzwerken aktiv, aber vor allen Dingen bist du auch schon echt sehr, sehr lange als profilierte Expertin im Klimabereich, im Energiebereich unterwegs. Und der Grund, warum ich dich eingeladen habe, jetzt relativ aktuell, war, dass mir euer Buch Die Milliardenlobby, wer uns vom Öl und Gas abhängig macht, in die Hände gefallen ist. Und ich sage euer Buch, das lässt schon darauf schließen, dass du es mit einer Co-Autorin geschrieben hast, nämlich mit Susanne Götze. Und dieses Buch ist total cool. Also du bist, oder vielleicht erstmal ein bisschen was zu euren Hintergründen. Sonst, wenn du nicht gerade hervorragende Bücher mit Susanne schreibst, dann bist du Senior Reporterin bei Korrektiv. Du bist für Zeit Online in Frankreich oder du bist für dich in Frankreich und arbeitest auch mit Zeit Online zusammen. Genau. Und Susanne arbeitet für den Spiegel. Ihr beide habt euch wirklich zwei Namen auf jeden Fall Standing erschrieben hinsichtlich Lobbyismus, Energiepolitik, Klima allgemein. Und das werden auch heute unsere Themen sein. Ja, wir zeichnen im September auf, aber wir können jetzt so ein bisschen, der Sommer ist vielleicht nicht ganz vorbei. Ich weiß nicht, wie ist das Wetter bei dir in Frankreich? Fangen wir mal so an. Wie ist das Wetter bei dir in Frankreich? Ist noch sommerlich oder ist schon herbstlich?
Ja, ich wohne ja im Süden Frankreichs, insofern ist es noch ein bisschen sommerlicher als bei uns wahrscheinlich, kann ich nicht verhehlen, es ist noch sehr schön und sonnig hier, ja.
Sehr gut, also wir hatten hier auf jeden Fall noch ein paar sonnige Tage, übrigens für alle, die es genau interessiert, wir zeichnen am 5.9. auf, ihr werdet das Ganze ein bisschen später hören, aber so ein bisschen ist das Herbstliche auch schon in der Luft, also vielleicht kann man so ein bisschen schon auf den Sommer zurückblicken und da ist ein Tweet in Erinnerung geblieben und vielleicht, ich sag mal nicht, von wem er ist, vielleicht errätst du es, du hast es bestimmt mitbekommen. Zitat folgendes. Liebe Grüne, es nervt. Hört bitte auf, bei Hitze im Sommer, in Klammern und bei Regen, eure gesamte Klimaerzählung zu posten. Wir haben gerade, wie man früher sagte, sehr schönes Wetter. Und ja, es gibt den Klimawandel und wir müssen gegensteuern. Populismus bringt uns aber nicht zum Ziel. Zitat Ende. Hast du diesen Beitrag noch im Kopf oder hast du ihn schon verdrängt? Oder,
ja, ich glaube, ich war, als das so rüberschwappte, war ich gerade hier in den Bergen wandern ohne Anschluss. Aber war das nicht Herr Söder? Oder wenn das nicht war, hätte er es sein können? Oder
ja, er hätte es auf jeden Fall sein können. Er war es nicht. Die Richtung stimmt komplett. Es war Christian Dürr. Es war Christian Dürr von der FDP.
Genau,
tatsächlich ist ja nichts, kein Vorwurf. Ich probiere auch mein Bestes, das schnell wieder zu verdrängen. Ich habe es für heute nochmal vorbereitet. Hat Christian Dürr Anfang Juli geschrieben auf X und Co., als gerade eine Hitzewelle über Europa, über Deutschland hereinbrach und wir tagelang über 30 Grad hatten. Was denkst du, wenn du solche vermeintlichen Ansagen hörst?
Also eigentlich bin ich mal so ein bisschen gruselig dabei, weil ich sagte ja gerade schon, ich wohne im Süden und hier sind die Folgen der Klimakrise noch drastischer als in Deutschland. Also wir hatten hier vor zwei Sommern wirklich Wassernot, aber so richtige Wassernot. Also eine, bei der aus den Wasserhähnen kein Wasser mehr kommt und die Leute hier in den Dörfern mit Plastikflaschen beliefert wurden. Also jede Familie hatte dann 6 Liter pro Tag, also wirklich nur für das Nötigste. Und wenn man das einmal erlebt hat, was natürlich noch nie vorkam, also es ist eine außergewöhnliche Situation, auch wenn Herr Dürr und ab und zu auch Herr Söder natürlich das ignorieren wollen, diese Entwicklung, sind wir in einer Ausnahmesituation. Und es ärgert mich, dass dann Politiker, die es besser wissen müssten, so einen Quatsch erzählen. Also es ärgert mich, aber es macht mir auch vor allem Sorgen, weil das natürlich Teil einer weltweiten Erzählung ist. Und darum geht es ja auch, Susanne und mir, immer, dass sozusagen die Netzwerke dahinter aufdecken und das nicht so aussieht wie, okay, hat Herr Dürmer irgendwie einen schlechten Sommerwitz oder so gemacht, sondern es ist halt Teil einer Erzählung, die hätte auch von Trump kommen können. Also dieses Zitat hätten sehr viele äußern können. Weil dann natürlich immer das Ziel ist, erstens die Klimakrise zu verharmlosen, zu sagen, okay, es ist ein schöner Sommertag, kann ja auch ein schöner Sommertag sein, aber die Gesamtentwicklung ist eben beunruhigend, auch wenn ein Sommertag mal schön ist, einfach nur schön ist. Und zweitens gilt es natürlich, geht dieser Gruppe an Lobbyisten und Populisten, würde ich sagen, natürlich darum, die Leute, die das ernst nehmen und den politischen Gegner irgendwie lächerlich zu machen oder und genau das umzudrehen. Also seine Aussage ist natürlich total populistisch, weil entbehrt jeder wissenschaftlichen Grundlage. Und er wirft dann gleichzeitig Leuten, die sich berechtigterweise ums Klima sorgen und um die Energiepolitik vor, populistisch zu sein. Also diese Verdrehung von Narrativen und von eigentlich Logik auch, das ist halt sehr typisch für das, was gerade weltweit passiert. Und deswegen ist Herr Dürr nicht nur ein ärgerlicher Tweet entrutscht sozusagen, sondern ist eher ein Symbol eben für das, was weltweit passiert.
Würde ich auch sagen. Also was Programmatisches haben wir da eigentlich gehört. Deswegen habe ich es rausgeholt, auch gerade programmatisch für FDP, aber nicht nur. Und du sprichst es an. Ich habe neulich gab es ein Interview auch von Luisa Neubauer im Tagesspiegel, die dann auch sagte, ja, die Klimakrise wird kein bisschen weniger schlimm, wenn wir uns schlechte Laune verordnen, weil da ging es auch um die Frage, darf man sich denn nicht mehr freuen? Ne? Also wir, die miesepetrigen Klimaschützer oder wir, die Klimakrisenbewussten, würden allen anderen irgendwie den Sommer verhageln wollen und so. Das ist ja eine komplette Verdrehung, die gar keinen Sinn macht und interessanterweise und vielleicht paradoxerweise, und ich höre gleich auch mit dem Dürr-Tweet, ist es ja dann selber populistisch, ne, den anderen vorzuwerfen, es wäre Populismus und so, und da beißt sich irgendwie einiges in den Schwanz. Und wenn wir das Ganze, also wenn wir mal rauszoomen, auch so, wie das Ganze diskutiert wird, Klima, aber auch Nachhaltigkeit, auch grüne Politik, vielleicht auch, aber nicht nur, auch am Standing der grünen Partei momentan auch gemessen. Und da gab es ja auch ein weiteres Großereignis, könnte man meinen, in letzter Zeit, nämlich den Abgang von Robert Habeck aus der nationalen Politik. In Klammern, ich habe einen Text dazu geschrieben, ihr seid herzlich eingeladen, ihn zu lesen. Einige von euch haben das auch gemacht, der hat ziemlich viel Reichweite und Feedback gehabt, ist bei mir auf Steady zu finden. Da habe ich so quasi einen, ja, keinen Nachruf auf den Habeck geschrieben, aber auch nochmal so uns gefragt, was das denn mit Demokratie macht und so, und dieser ganze Ausschreit, den es gab anlässlich des Habeck-Interviews. Und er sagte unter anderem auch in der Taz dann ein Zitat, das ganz viel so gegeistert ist durch die Kulturlandschaft, die Politiklandschaft. Zitat: Dieses fetischhafte Wurstgefresse von Markus Söder ist ja keine Politik. Und es erfüllt dennoch einen Zweck. Es lenkt ab von den Gründen, die Menschen haben können, sich nicht gesehen und nicht mitgenommen zu fühlen. Zitat Ende. Wie hast du das wahrgenommen? Also das ganze Interview, meinetwegen auch die ganze Causa Habeck, aber auch, ich fand, es war eigentlich ein relativ harmloses Interview, also klar pointiert, sprachgewaltig und so, aber dass jemand mal sagt, so, hey, der Söder macht sich doch zum Affen, mit alle zwei Tage beiß ich in einen Knacker auf Instagram und so, und hier ist noch eine Wurst und hier grill ich ein bisschen. Also diese hypermaskuline, irgendwie auch reduktive Geschichte von, da spielt ja ganz viel mit rein, Männlichkeit, Fleisch und man wird ja wohl noch dürfen und früher war alles besser und so, ne? Und das mal so als Leerstelle und als Nicht-Politik zu kritisieren und vielleicht auch als Ablenkung, das fand ich irgendwie okay. Oder wie hast du das genommen? Also es gab ja super viel Backlash auch und da war Habeck plötzlich der Böse, weil er Klartext spricht.
Also ich fand diesen Ausdruck irgendwie sehr lustig und ich freue mich immer, wenn man auch lachen kann in der Politik. Also genau, deswegen fand ich dieses fetischhafte Wurstfressen, fand ich total treffend. Also das fand ich auf jeden Fall gut. Den zweiten Teil allerdings hätte ich gedacht, also die Menschen, die sich nicht gesehen fühlen sozusagen, da hat er, glaube ich, die richtige Analyse. Also das sind ja die Menschen, das zeigen ja viele Umfragen, sowohl unter Trump als auch unter AfD-Wählern oder unter Marine Le Pen-Wählern jetzt in Frankreich. Genau, die fühlen sich nicht gesehen und die fühlen sich von der Klima- und Energiepolitik eher bedroht. Da muss man allerdings sagen, da hatte ja dann Habeck, also ich fand, er hat sozusagen sehr viel gemacht für die Energiewende, aber er hatte offensichtlich ja irgendwie nicht den richtigen Dreh raus, um da auch alle, wie soll ich sagen, Klassen, Menschen, Berufsgruppen, Einkommensgruppen mitzunehmen. Weil eben, und das ist halt wirklich ein großes Manko der bisherigen Klimapolitik, meistens davon eher die Besserverdienenden profitieren. Also E-Auto-Prämie, Energieeinspeisegesetz, also wo man sozusagen Geld zurückkriegt, wenn man auf sein wahrscheinlich eigenes Dach, also man muss schon Hausbesitzer sein sozusagen, um sich so eine nennenswerte Solaranlage aufs Dach zu installieren. Das sind halt alles Dinge, das können eher die Besserverdienenden, die ja dann auch mehrheitlich, also die Grünen Wähler sind ja mehrheitlich sozusagen gut gestellt, im Gegensatz zu den AfD-Wählerinnen und Wählern. Und genau, deswegen glaube ich, ist seine Analyse auf jeden Fall sehr klar. Ich fand, er hatte immer sehr klare Analysen. Aber so die politische Antwort darauf bei den Grünen fand ich dann halt nur so halb gelungen. Also er hat halt, glaube ich, einmal, und das wird uns auch schon direkt zu den Lobbys bringen, die da am Werke sind, also einmal ist er direkt in diese ganze fossile Lobbyfalle getappt mit dem Heizungsgesetz. Das haben wir noch alle in Erinnerung. Also da gab es ja eine Riesenwelle auch der Bild-Zeitung gegen dieses Heizungsgesetz, wo es eigentlich nur um sowas eigentlich Stumpfes ging, wie Leute, die ihre Heizung austauschen, bauen sich dann besser eine Wärmepumpe ein als nochmal eine Gasheizung. Das war ja eine riesige Kampagne und danach war mein Eindruck, hat die Grüne Partei und die gesamte Regierung kaum noch was gewagt an Fortschritt sozusagen für Energiepolitik. Das war dann damit irgendwie zu Ende, aus Angst vor einer neuen Kampagne. So. Und deswegen, aber diese Kampagnen sind, es ist halt beides. Also die Kampagnen war sehr stark und heftig von der vom Springer-Konzern und von den ganzen fossilen Lobbyisten, also den Gaslobbyisten, sei es die Gaskonzerne oder teilweise auch die Stadtwerke, die auch noch so ein altes Modell haben, das sie aufrechterhalten wollen. Also die waren natürlich sehr stark und medial vertreten, aber auf der anderen Seite gab es halt zu wenig Leute in der Bevölkerung, die sagen, ja, hey, das nützt mir sozusagen. Und das liegt, glaube ich, daran, dass bislang die Klimapolitik nicht überall gleich ankam bei den Leuten. Ja. Also finanziell und ideologisch sozusagen, ja.
Ja, es sind ja zwei verwandte, aber nicht identische, also finanziell und ideologisch Baustellen. Aber total spannend, lass doch da ein bisschen mal weitergehen. Also das Gebäudeenergiegesetz, auch als Heizungsgesetz ja auch verschrien. Ihr habt es auch ausführlich im Buch und ich habe da auch einiges zu gelernt. Kannst du da ein bisschen ausführen, wie das so vonstatten gegangen ist aus deiner Sicht? Und vor allen Dingen, wir wissen uns sicherlich noch, wie es ungefähr war, ne, großer Aufschrei, Habeck, die Befürchtung quasi oder von der Bild-Zeitung, Habeck würde persönlich in den Keller steigen und einem die Heizung rausreißen, so ungefähr. Aber dann interessanter fast noch, ist die Frage, warum wurde das denn nicht antizipiert? Ne, wie du schon sagst, also die fossile Lobby in Deutschland, die ist ja kein Geheimbund, also vielleicht in Teilen, aber die ist nicht kein Geheimnis zumindest. Ne? Also dass wir eine immense Milliardenlobby, wie euer Buch ja auch heißt, haben und dass da eine Kampagne stattfinden würde gegen ein Energiewendegesetz, das hätte man doch ein bisschen zumindest mehr antizipieren vorwegnehmen können oder nicht?
Also das denke ich auch, wobei dieses Thema jetzt nicht auf der Top 10 der Aufregerthemen stand vorher. Also ich sag mal, dieses fetischhafte Wurstessen, ergo Angriff auf Fleischkonsum, das führt auf jeden Fall zu Bildschlagzeilen. Also wenn einer sagt, vielleicht isst man nur 3 Steaks pro Woche und nicht 7, dann ist das sofort entgegen aller auch gesundheitlichen Gründe und so weiter, Tierwohlgründe, ist das sofort ein Riesenaufreger. Auto ist auch bekannt, ist in Deutschland ja ein absoluter Fetisch. Also wenn es da sozusagen an Benzinpreise geht oder so, da ist die Aufregung auch gesichert. Jetzt, dass bei Heizung das so hochschwappt, hätte man vielleicht ahnen können, aber ist nicht ganz so offensichtlich. Also das sozusagen entschuldigenderweise für das Habeck-Ministerium war es meiner Meinung nach nicht ganz so offensichtlich wie bei anderen Themen. Gleichwohl, als das dann losging, hätte man natürlich rascher reagieren müssen und ganz schnell klar machen müssen, Leute, ihr profitiert davon. Und das wurde halt ein bisschen versäumt in den ersten Tagen. Auch die Welle, die da losbrach, also das, ich glaube, auch Journalistinnen waren überrascht darüber. Also eine Kollegin, die arbeitet bei einer Talkshow und die sagte, ich hätte mir nie träumen lassen, dass wir 5 Abendsendungen machen zum Thema Heizung. Das ist ja eigentlich ein dröges Thema. Also und plötzlich waren die Leute da ganz angestachelt. Und ich kenne auch viele, auch in meiner Familie, Leute, die eigentlich ganz gut informiert sind, die dann tatsächlich plötzlich Angst hatten, irgendjemand reißt ihnen die Heizung aus dem Keller. Also das war wirklich sehr erfolgreich, also sicherlich eine der erfolgreichsten Lobbykampagnen der letzten Jahre, diese Kampagne gegen das Heizungsgesetz. Und es war halt wirklich eine konzertierte Kampagne. Also man kann es an der Bild-Zeitung immer gut ablesen, die vielleicht nicht mehr ganz so mächtig ist wie früher noch, aber die hat halt immer noch Millionen Leser und auch über die sozialen Medien und so einen Einfluss. Und auch Einfluss deshalb, weil die Politikerinnen sozusagen das auch als wichtig erachten und immer darauf reagieren. Also die Bild-Zeitung ist noch wichtig und die hatte halt, wir haben es gezählt und es waren, glaube ich, fast 80 Titelschlagzeilen zum Heizungsgesetz. Mhm. Und eine abstruser als die andere. Also da konnte dieser FDPler Frank Schäffler so Dinge sagen, wie das ist wie eine Atombombe fürs Land. Und da kamen irgendwelche Familien zu Wort, die sagten, jetzt kann ich mir mein Haus nicht mehr leisten, mit abstrusen Rechnungen, also Fake News, wirklich falsche Berechnungen, die da angestellt wurden. Und das hat halt dann wirklich so die Wucht, dass es hinterher abgeschwächt wurde. Und das Dramatische daran ist eigentlich, dass die Leute natürlich, die damals Angst hatten, die hatten natürlich Angst vor was Falschem. Also die hatten sozusagen Angst vor der Wärmepumpe und wollten an der Gasheizung festhalten. Und das sind dann diejenigen, die dann bald sehr teuer für die Gasheizung bezahlen müssen. Und die anderen sind eigentlich diejenigen, die Gewinner, Gewinnerinnen, die dann eine Wärmepumpe haben, weil das auf Dauer natürlich sehr viel günstiger ist. Das räumen ja inzwischen auch die Stadtwerke ein, nachdem sie sozusagen verhindert haben, dass die Wärmepumpe obligatorisch wird. Ja, also das war eine Wahnsinnskampagne und zeigte eigentlich die Macht der alten Netzwerke, die Netzwerke der alten Energie, also der Energie von gestern, nächstes Mal fossile Energie, Gas, Energie, Öl. Das ist ja eigentlich, sollte uns nicht mehr so beschäftigen, sollte eigentlich auslaufen, aber zurzeit passiert das ja leider nicht oder passiert sogar das Gegenteil.
Auf jeden Fall. Und vielleicht sollten wir hier sogar ein bisschen Grundlagenarbeit leisten. Warum nicht? Also, was ist denn überhaupt eine Wärmepumpe? Kannst du das nochmal in 3 Sätzen vielleicht so erklären für alle? Also, ich meine, was Gas ist, was Kohle ist, was die tradierten fossilen Energien sind, das weiß man so im Großen und Ganzen. Aber ich glaube, ganz viel Desinformation war ja auch möglich hinsichtlich der Wärmepumpe, weil die Leute, weiß ich nicht, eine diffuse oder eine halb informierte Ahnung haben. Und vielleicht kannst du uns das allen, die jetzt nur so nicken und zu so tun, als wüssten sie, was eine Wärmepumpe ist, vielleicht nochmal in 3 Sätzen so, oder falls mich nächstes Mal einer auf der Party fragt, ey Jan, was ist denn eigentlich nochmal eine Wärmepumpe, erklär du es doch mal in 3 Sätzen oder so, was kann man sich da merken, was ist da das Elementare und warum fällt es so schwer, das offenbar zu kommunizieren?
Ja, also nee, das Tolle an der Wärmepumpe ist, dass sie sozusagen kostenlose Energie nutzt, also sie nimmt Wärme aus dem Boden oder aus der Umgebungsluft. Es gibt 2 Arten, sozusagen eine Wärmepumpe, die tief in den Boden gebohrt ist, je nach Standort tiefer oder weniger tief. Oder man kann sie auch sozusagen außen anbringen, dann nimmt sie die Umgebungswärme auf und bringt sie sozusagen ins Haus. Und damit brauche ich einfach viel weniger eigene Energie. Und damit sind wir auch schon direkt da, warum die Stadtwerke und überhaupt alle Lobbyisten und Energiekonzerne da eigentlich so gegen sind. Ein großer Teil der Energie von der Wärmepumpe, also 60-70%, ist kostenlos. Die kommt einfach aus dem Boden oder aus der Luft. Die kann niemand verkaufen, niemand macht daran Profite. Genau, ganz schlimm. Und nur 30-40% sind halt der Energie, ist Strom, den man führen muss, den man sozusagen einkaufen muss, um die Wärmepumpe zu betreiben. Und das ist dann natürlich dann wieder ein Geschäft für die Stadtwerke beispielsweise. Aber das Geschäft ist einfach viel, viel kleiner, als wenn ich für jedes Grad im Haus Gas oder Öl brauche, was mir ständig zugeliefert werden muss. Also deswegen ist die Wärmepumpe ein energiefreundliches, umweltfreundliches, klimafreundliches und auch portemonnaiefreundliche Investition. Also hat alle Vorteile eigentlich auf ihrer Seite. Aber sie ist halt viel weniger lukrativ als das alte Modell. Und deswegen wird sie so bekämpft.
Also es geht um Geld, kann man sagen. Also es geht auch ums Heizen natürlich, aber es geht um die Kohle, ne? Also jetzt wieder die andere Kohle.
Es geht um die Kohle, ums Gas, um den Profit, wie immer. Und das ist auch das Entscheidende insgesamt gerade für die Energiepolitik, dass noch immer die fossilen Konzerne, also auf den internationalen Märkten, machen einfach viel höhere Profite als die Erneuerbaren. Und die Erneuerbaren sind gut für die Nutzer, Nutzerin, also für uns alle. Aber Öl und Gas ist gut für diejenigen, die es verkaufen. Und das zu unterscheiden, klappt halt leider nicht immer. Sozusagen, was nutzt wem? Das ist aber eigentlich natürlich die entscheidende Frage. Also allen nützt es, wenn wir mehr erneuerbare Energien haben, weil die eben kostenlose Energie nutzt von Sonne, Wind oder Umgebung, Umgebungstemperatur. Alles andere muss eingekauft werden bei ja häufig sehr unsympathischen Ländern. Also das ist sozusagen, dass das Wichtige ist, im Kopf zu haben, wer profitiert, und von Gas und Öl profitieren halt die Konzerne und von Erneuerbaren wir alle. Das ist jetzt ein bisschen vereinfacht, aber im Grunde genommen ist das das Prinzip, und dem liegt auch, also das ist auch der Grund dafür, warum es so bekämpft wird.
Also einige wenige Konzerne, die Interesse haben, die auch in die Politik natürlich Kontakte haben, ne? Also auch nicht nur, aber Stichwort FDP und sonst was, Autolobby natürlich auch, aber Energielobby, die sind da besonders stark. Oder jetzt gerade, Porsche ist jetzt nicht mehr im DAX, ne? Neuerdings ist Porsche nicht mehr im DAX, eine Krokodilsträne. Sollten wir dem ganzen Krokodilstränen nachweinen, oder sollten wir jetzt ein Crowdfunding für Porsche machen, damit die wieder ein bisschen auf die Beine kommen? Oder
Benefitskala. Genau.
Also, vielleicht können wir so wirklich das weiterdenken, gerade diese, wir lachen natürlich, es ist ernst, aber auch zu lachen, aber wie ist denn das? Also wir haben große Firmen, die natürlich auch Arbeitgeber sind, das soll jetzt auch nicht einen einseitigen Porsche-Hate oder so hier abgleiten oder in Auto, aber man muss ja eigentlich kritisch werden, wenn einige wenige Firmen, seien sie nun Automobilfirmen oder seien sie Energiefirmen, wenn die ein massives Interesse daran haben, dass fossile Energie weiterhin eingekauft wird, weiterhin verarbeitet, verbrannt wird, was auch immer, und somit ja auch die Klimakrise voranschreitet, unsere Lebensbedingungen schlechter werden. So, ne? Das muss man ja irgendwie auch kritisch sehen, und gleichzeitig kommt dann ganz schnell, ne, auch mit einem Friedrich Merz, mit der neuen Regierung, können wir sehr gerne drüber reden, der deutsche Mittelstand, die deutschen Firmen und so, ne? Dann wird ganz schnell das Wirtschaftsargument breit gemacht, und dann wird so Klimaschutz und Wirtschaft als unvereinbar irgendwie auch erzählt. Und das ist ja irgendwie auch, wie stehst du zu so einer Erzählung? Das ist ja ein sonderbarer Gegensatz.
Ja, das ist genau die altbekannte Erzählung, die es schon immer gab gegen jegliche Umweltauflagen. Also das war auch schon bei beim FCKW so, oder bei irgendwelchen Giften, die inzwischen verboten wurden, wie Asbest oder so. Da lauteten immer diese Argumente, das ginge nicht, da hängen Arbeitsplätze dran. Und es stimmt ja auch. Also in Deutschland hängen sehr viele Arbeitsplätze an den alten Industrien, nenne ich es mal, Autoindustrie, Energiekonzerne weniger, aber die beliefern halt alle anderen, sowas wie die chemische Industrie, die auch recht wichtig ist. Also natürlich ist das bislang so, aber das ist halt die Frage, ob man sagt, okay, und deswegen machen wir jetzt nichts und treiben dieses System weiter, bis es irgendwann kollabiert, oder man arbeitet dran, dass die Leute Jobs haben, die vielleicht sogar sinnvoller sind, und uns nicht sozusagen an den Rand des Zusammenbruchs bringen. Also das ist ja die Frage. Also sage ich, okay, der Status quo, der ist so, da hängen viele Arbeitsplätze dran, das wird, glaube ich, niemand bestreiten. Aber was mache ich damit? Also dafür ist ja die Politik dann da, Entwicklungen sozusagen vorausschauend zu begleiten und das Ganze so zu tunen, dass in 10, 15 Jahren da auch noch alle gut mitleben können mit diesem Modell. Und das passiert halt nicht. Also es wird halt insbesondere jetzt bei dieser Regierung unter Merz wirklich geklammert an so einem Modell und an Rezepten, die können auch aus den 80er oder aus den 90er Jahren kommen. Da ist ja absolut nichts Neues bei, sondern es ist einfach, das Alte soll unbedingt weiterlaufen. Und das Neue, was sich so ein bisschen entwickelt hat mit den erneuerbaren Energien und anderen Stadtkonzepten beispielsweise, das soll niedergetrampelt und zurückgedrängt werden. So, also es sind eigentlich, ja, die ganz alten Kräfte, ist ja auch ein recht alter Herr, sag ich mal, mit recht unbeweglichen Ideen, der da am Zuge ist. Und das ist natürlich für die Zukunft und gerade für die jungen Generationen ganz, ganz fatal, was da gerade passiert.
Ja, man könnte auch sagen, das, was die Konservativen von heute konservieren, sind weniger unsere Lebensgrundlagen und vielmehr die Politik aus dem 20. Jahrhundert.
So, ne? Also. Genau, also auf die Formel kann man es auf jeden Fall bringen. So ist das, ja.
Und schauen wir doch mal ins Kabinett vielleicht ein bisschen, ins Neue hätte ich jetzt fast gesagt. Ein halbes Jahr sind sie jetzt auch alle im Amt. Die neue, nicht mehr ganz neue Regierung umfasst unter anderem Bundeswirtschaftsministerin Katharina Reiche, die auch immer wieder in der Kritik ist und eben ja auch gerade für all das steht, was wir hier so gerade so ein bisschen besprechen. Kannst du da mal so ein bisschen mehr deine Expertise einbringen hinsichtlich der Personalie Katharina Reiche? Wer ist das? Was sind ihre Belange? Was ist eben ihre Politik? Also für alle, die da nicht so ganz drin sind wie wir vielleicht. Also vielleicht kannst du ein paar Sätze zu sagen.
Genau, also Katharina Reiche kommt ja aus der Gasindustrie tatsächlich. Also sie hat lange Jahre für verschiedene Energiekonzerne gearbeitet, unter anderem für Westenergie, also einem Gasinfrastrukturkonzern. War vor ihrer Ernennung auch schon Vorsitzende des Wasserstoffrates, also der Rat sozusagen, der darüber wachen soll, wo wir überall Wasserstoff einsetzen können in Deutschland und wie man das hochfahren kann, diese viel gepriesene Lösung, die auch ihre Macken hat. Also da war sie vorher. Jetzt ist sie Wirtschaftsministerin geworden, aber hat natürlich leider immer noch ihre Gasbrille auf, nenne ich es mal. Also ihre ersten Wochen im Amt waren ja eigentlich, hat sie dafür genutzt, ja eigentlich unsere Abhängigkeit von Gas noch weiter auszubauen. Also sie will noch viel mehr Gaskraftwerke bauen als Habeck, wo also seine Anzahl war schon aus vielerlei Expertensicht sozusagen übertrieben. Sie will jetzt noch einen drauf, will noch mehr Gaskraftwerke, hat ja auch das Heizungsgesetz schon direkt kritisiert, will noch mehr Flüssiggas einkaufen aus den USA. Also sie dreht das Rad wieder zurück. Also wir sind, wie du sagst, wieder im 20. Jahrhundert angelangt. Mit 80er,
mit
70er.
Mit Vollgas.
Ja, mit Vollgas zurück sozusagen. Auch da keine einzige neue Idee, kein Projekt, wie man es irgendwie besser machen könnte, sondern einfach nur, okay, wir wollen weiter am Gas hängen und mit Gas heizen und so. Und was uns daran, Susanne und mich, jetzt besonders beunruhigt tatsächlich, ist halt die Tatsache, dass es nicht nur die Klimakrise extrem befeuert. Das wissen wir auch schon lange. Macht es nicht besser, dass wir schon lange wissen, aber das ist sozusagen Fakt, normalerweise unter denkenden Menschen anerkannt. Also Gas und Öl sind schlecht fürs Klima, also heizen es an. Die Klimakrise, aber zweitens steht halt auch noch diese Abhängigkeit darunter. Also wir haben ja selbst gar kein Gas. Wir haben in Deutschland ja eigentlich fast nichts. Also ohne, dass wir alles importieren würden, Öl und Gas und auch Mehrheit der Kohle für die Kohlekraftwerke, die noch laufen, sind wir eigentlich so ein Bauernstaat, sag ich mal, hämisch. Weil wir haben weder Öl noch Gas, also wir haben ganz kleine Vorkommen, aber das ist quasi nichts im Vergleich zu dem, was wir alles importieren. Und das heißt, jeder, der jetzt noch eine Gasheizung einbaut und jedes Gaskraftwerk, was sie installieren will, läuft mit Importen aus dem Nahen Osten, mit Flüssiggas aus den USA. Also kommt letztlich sozusagen, ja, ist Verhandlungsmasse von so erratischen Präsidenten wie Trump und bringt uns eben in die Lage, dass wir total abhängig sind. Und darüber wird, glaube ich, viel zu wenig gesprochen. Über Klimakrise wird auch zu wenig gesprochen, aber es gibt immerhin diesen Konsens, dass die fossilen Energien die Klimakrise auf bedrohliche Art befeuern. Aber diese Abhängigkeit, glauben wir, ist, deswegen haben wir jetzt ja auch noch so ein kleine Streitschrift hinterhergeschoben, die heißt die Sicherheitslüge. Und da geht es eben genau um diese Abhängigkeit und wie wir uns letztlich ausliefern dadurch, dass jeder, der mit uns verhandelt, weiß, nichts läuft hier ohne Öl und Gas. Wenn er uns das nicht verkauft, ist hier Ende im Gelände, sag ich mal. So ist es auch. Und deswegen sind wir da auf Jahrzehnte in einer ganz schlechten Verhandlungsposition und müssen dann, wie wir es ja auch schon häufiger jetzt gesehen haben, wie von der Leyen oder andere Verhandler mit Trump da ein bisschen auf Knien angerutscht kommen, damit wir weiter hier unsere Importe haben und deren Gas verfeuern können.
Habe ich ein Zitat aus eurem Buch rausgeschrieben. Zitat: Jeder Barrel Öl für Tankstellen und jeder Kubikmeter Gas für Heizungen durchläuft den globalen Handel und stärkt am Ende auch Autokratien. Zitat Ende. Wieso ist das so unterrepräsentiert? Wieso ist uns das nicht präsent. Also ja, du hast recht, die Klimakrise hat einen schweren Stand, aber selbst ein Christian Dürr zum Beispiel ist dann, sieht sich genötigt in seinem Tweet, also leugnen tun es immer noch einige Leute, ne, die AfD und Co., die sind natürlich komplett im Verschwörungsglauben versunken, eher programmatisch und absichtlich als jetzt beiläufig und versehentlich. Aber die anderen erkennen das zumindest an. Selbst die libertäre Ich geb Gas, ich lieb mein Auto-Fraktion muss jetzt eigentlich, um redlich ernst genommen zu werden, zumindest anerkennen, dass es eine Klimakrise gibt. Sie nennen ihn meist Klimawandel oder was auch immer. Und das genaue Wording ist dann vielleicht sekundär. Wichtiger ist, dass man anerkennt, dass es dieses Problem gibt und diese Entwicklung. Also da gibt es ein Problembewusstsein zumindest, aber unklar ist, wie wir das Problem angehen. Weniger bekannt, und du hast es gerade komplett richtig angedeutet, ist ja die Sache, dass wir uns in Abhängigkeiten begeben zu Ländern, die wirklich mit Demokratie, mit Menschenrechten, mit unseren Werten, mit auch unserer Vorstellung von Freiheit so gar nichts zu tun haben.
Genau, also das ist tatsächlich irgendwie auch psychologisch total interessant. Vielleicht ist es einfach so, es ist so riesig, das Problem, dass man da gar nicht drauf gucken möchte. Also ein bisschen so der Elefant im Raum, den man gar nicht sehen will, obwohl ja tatsächlich, ich habe es ja gerade schon erwähnt, ohne Gas und Öl hier nichts geht. Also die Leute fahren mit Benzin zur Arbeit, die Heizung läuft mit Gas, der Bäcker hat Gasöfen für die Brötchen, das ganze Plastik, was wir nutzen, selbst Legosteine von meinem Sohn, ist auch aus Erdöl. Also ohne diese fossilen Energien läuft bislang in unserem Alltag ja herzlich wenig. Also der Primärenergieverbrauch, also wirklich die gesamte Energie, die genutzt wird, nicht nur Strom, ist halt 80% basiert ja immer noch auf Öl und Gas. Also da ist diese riesige Abhängigkeit. Und vielleicht ist es einfach so groß, dieses Thema, und man möchte es nicht sehen. Also das unterstelle ich jetzt den Politikern und Politikerinnen. Und ich glaube, die Menschen im Alltag, stößt halt niemand drauf. Also ich habe mal so eine Umfrage gemacht, was glaubst du, wo das Benzin herkommt in deinem Auto? Ja, erstmal ist die Reaktion so, als hätten die Leute sich noch nie diese Frage gestellt. Und dann kommt irgendwie so...
Tankstelle.
Kuwait oder BP oder Shell, aber woher, ja, weiß ich auch nicht. Und das lernen wir ja auch nicht. Es ist ja auch nicht so, als würde das in der Schule irgendwie eine Rolle spielen oder im Studium oder in den Talkshows oder so. Also es ist komplett ausgeklammert, dieses Thema, was wirklich überraschend ist, weil es wirklich ja quasi jede Sekunde unseres Alltags so beeinflusst. Und hinzu kommt, es ist halt auch nicht ganz unkompliziert, also im Sinne von der Welthandel, das habe ich auch erst während der Recherche von dem Buch so richtig verstanden, dass es ja tatsächlich eigentlich keine richtig netten Lieferländer gibt. Also wenn man sagt, okay, wir beziehen auch viel aus Norwegen, das stimmt, und Norwegen ist ja ein vergleichsweise netter Staat, ein sozialer Staat, also häufig auch Deutschland sogar voraus in einigen Indikatoren. Aber es ist ja nicht so, als würden wir dann wirklich nur dieses norwegische Öl kriegen können. Das geht einfach nicht, weil dieses Öl, und das ist sozusagen der komplizierte Teil, immer noch durch die Hände von vielen Tradern geht, die es einmal rund um den Globus verticken, um dann so ein paar Minuten- oder Sekundengeschäfte zu machen. Und insofern hängt der globale Ölmarkt und in Großteilen auch der Gasmarkt halt komplett zusammen. Also wenn jetzt der Nahe Osten, wenn sich da der Konflikt noch mehr verschärft und aus irgendeinem Grund da mal die Öllieferungen ausbleiben, dann betrifft das auch diejenigen, die jetzt von Norwegen importieren wollen sozusagen, weil dann einfach insgesamt der Preis steigt und das dann nicht mehr zur Verfügung steht. So. Also deswegen ist, glaube ich, auf der einen Seite dieses ständige Nutzen von Öl und Gas und auf der anderen Seite dieser große Weltmarkt, der dahinter steht und den man ja aber nicht sieht. Also man fährt zu BP und steht ja nicht drauf, wie bei der Milch, wo sie herkommt oder so, sondern, also wo das Ganze herkommt, sondern, ja, und auch das Gas. Also die Leute waren ja alle überrascht dann mit dem russischen Krieg in der Ukraine, dass 50% ihres Gas aus Russland kommt. Vielleicht schon mal so gedacht, aber wie viel jetzt wirklich oder so, wusste ja niemand. Und da ist tatsächlich ja diese Riesenblindheit gegenüber diesem Wahnsinnsproblem eigentlich.
Ja, dementsprechend heißt euer neues Buch auch Die Sicherheitslüge, wie Europa sich mit Waffen schützen will, aber mit Öl und Gas erpressbar macht. In Klammern, ich habe es noch nicht gelesen, ich freue mich drauf, es ist im Erscheinen und das lenkt unseren Blick total auf, also das jetzige Buch, Die Milliardenlobby, klar, da geht es auch ganz viel um Sicherheit, aber eben eher um Energiepolitik, um Nachhaltigkeit, um Klima. Aber dass dieser sicherheitspolitische Aspekt so radikal aus den Augen, aus dem Sinn mäßig ausgeklammert wird von uns allen, das ist schon krass. Und das ist schon, finde ich, auch gute, wichtige Arbeit, dass sie da den Blick hin lenkt. Und ein weiteres Zitat aus der Milliardenlobby, das mir gefallen hat. Dass Putin uns den Gashahn abgedreht hat, hätte der Energiewende einen unverhofften Schub geben können. Doch die Ereignisse haben vor allem eine Branche stark gemacht, die der Flüssiggashändler und damit zuallererst die USA. Zitat Ende. Also das ist doch überhaupt die ganze Ukraine, der Angriffskrieg Russlands gegen die Ukraine. Also in einer naiven Alternativwelt könnte man noch denken, ja, da haben wir jetzt gemerkt, wie viel Macht so ein Autokrat hat, so ein genozidaler Diktator aus Russland, der einfach sagt, ich überfall andere Länder, ich mache, was ich will und ich habe auch ganz viel und ich mache das mit Geld aus den Fossilen, aus meinen Rohstoffen, die ich in aller Welt verkaufe und so weiter und so fort. Also in einer anderen Welt hätten dann doch, ich weiß nicht, Grüne und Habeck und Co. Und alle liberal-progressiv nachhaltig denkenden Menschen und Parteien durch die Decke gehen müssen. Alle, die sagen, wir machen jetzt Energiewende, wir machen jetzt Verkehrswende, wir steigen um auf eine gewisse Autonomie und Autarkie und wollen uns nicht mehr zukünftig erpressen lassen von den Putins dieser Welt. So, das hätte doch eigentlich passieren sollen, so naiv gedacht. Ne, warum ist denn das Gegenteil passiert? Warum haben wir uns denn ins Gas geflüchtet? Warum haben wir uns denn warum haben wir uns denn einen Merz gewählt? Warum haben wir denn jetzt eine Katharina Reiche? Das ist doch abgefahren.
Ja, das ist total abgefahren. Also ist ja nicht nur in einer anderen Welt, sondern tatsächlich in einer rationalen Welt hätte das so kommen müssen, dass spätestens mit diesem russischen Krieg alle gedacht hätten, okay, wir machen uns jetzt nicht nur von russischem Gas los, sondern vielleicht auch von anderem Gas, soweit es eben geht. Geht ja nicht von heute auf morgen und nicht auf null, ist auch klar. Aber soweit es eben geht, versuchen wir das jetzt. Und es wird auch jeder verstehen, weil wir sehen jetzt, wie schnell solche Gaspipelines erstens in die Luft fliegen und zweitens politisch untragbar werden. Genau, also das habe ich auch damals gedacht. Jetzt geht sozusagen ein Fenster auf, dass dieses große Problem für die Klimakrise, aber auch diese politische Abhängigkeit zu lösen oder besser anzugehen als bislang. Und tatsächlich ist das Gegenteil passiert. Also tatsächlich ist das Gegenteil passiert. Wir machen gerade Politik, die uns noch stärker abhängig macht. Die erneuerbaren Konzerne haben Verluste gemacht. Die Gas- und Ölkonzerne haben Megaprofite gemacht, Riesenprofite wie noch nie zuvor. Also es ist wirklich es ist das Irrationale eingetreten, nenne ich es mal. Und das liegt natürlich also an zwei Dingen, die da jetzt so zusammenkommen. Einmal diese enorm starke fossile Lobby, die ja schon immer sehr erfolgreich auf Politik einwirkte, insbesondere auf konservative Parteien. Plus natürlich so Staatenlenker wie Trump, die einfach aus der Öllobby kommen und deren Lied singen. Also sein Wahlspruch war ja Drill Baby Drill und oder nur Drill Drill und man denkt an Drill Baby Drill, aber auf jeden Fall, genau, da war das halt sein Slogan, wir wollen noch mehr nach Öl und Gas bohren und alles andere ist uns egal. Also das trifft jetzt sozusagen aufeinander, dieses mächtige Streben der Lobby, der Milliardenlobby, dass dieses Modell aufrechterhalten bleibt, plus Regenten wie Trump, Putin natürlich auch noch immer, Orban und in anderer Form, aber auf ihre Art auch unsere Bundesregierung, die die alle darauf drängen und hinwirken, dass wir daran kleben bleiben.
Am alten Modell. Und wie, ne? Also in Berlin haben wir gerade die, auch wieder ein diffuses Wir, in Berlin haben wir gerade die Autobahn, also wurde gerade die Autobahn ausgebaut, ne? Auch sehr kontrovers, 100, aber auch wurden 23 Berliner Hauptstraßen, wo Tempo 30 war jetzt für einige Jahre, da wurde jetzt das Tempolimit erhöht wieder auf 50. Ja, also das heißt, es wurde ursprünglich vor ein paar Jahren wurde das Tempo gesenkt auf diesen vielbefahrenen Straßen mit dem Argument, ja, die Luftqualität wird jetzt sei schlecht, wir müssen es verbessern. Und dann wurde der Verkehr beruhigt. Dann wurde jetzt die Luftqualität besser. Und jetzt wird es wieder aufgehoben mit dem Argument, ja, jetzt ist ja die Luft besser. Jetzt ist das nicht mehr zu begründen. Das ist ja auch psychologisch total interessant, oder?
Das ist sehr interessant und geht natürlich auch, ist auch wieder so eine Rolle rückwärts. Also diese verkehrsberuhigten Zonen hat ja auch in Paris da die Bürgermeisterin sehr erfolgreich eingeführt und die hat das sehr viel, also die Paris sehr viel mehr umgebaut als als die Berliner Regierung. Also da gibt es ja jetzt unendlich viele Radwege. Was, wenn man Paris noch von früher kannte, da gab es überhaupt keinen. Also insofern ist der Wandel noch krasser, als er in Berlin gewesen wäre. Vor Schulen gibt es überhaupt keine Autos mehr und überall ist 30. Also das Gegenteil von dem, was jetzt gerade in Berlin passiert, also ist also auch möglich. Wir sind nicht komplett überall verloren. Aber diese Berliner Politik ist schon überraschend. Also dass die CDU dieses Programm fährt, ist jetzt weniger überraschend, weil das hat sie immer gemacht. Aber dass Leute sie dafür wählen, offensichtlich, das war ja angekündigt sozusagen. Das ist jetzt keine Riesenüberraschung, dass sie so eine Verkehrspolitik machen, die der Gesundheit schadet, Schulkinder gefährdet und so weiter. Ja, das überrascht mich auch immer wieder. Das ist halt dieses Irrationale, was gerade so Überhand gewinnt in den Debatten.
Auf jeden Fall. So, man sagt ja, Entschuldigung. Man sagt ja auch, there is no glory in prevention. Ja, also Prävention, Präventionsparadoxon, das ist ja auch etwas, was man vielleicht noch aus der Pandemie kennt, wenn man nicht das verdrängt hat. Also, dass etwas, das nicht eintritt, nicht gesehen wird und dementsprechend auch für nicht so wichtig oder nicht so schlimm gehalten wird. Ein Schaden, den man präveniert, der per Prävention nicht eintritt, der ist inexistent. Und weil er inexistent ist, wird er nicht gesehen. Sehen wir auch ganz viel beim Thema Impfungen zum Beispiel. Ne? Also anderes Thema, aber total selbes psychologisches Phänomen, wo jetzt in den USA unter Gesundheitsminister Kennedy, der doch der übelste Verschwörungstheoretiker ist und Impfgegner, eben auch jetzt Pflichtimpfungen für Kinder und so weiter abgeschafft werden. Und da sagte dann auch als es um Impfschemata für Kinder ging, sagte eine Bürgerin, ja, aber die meisten Impfungen sind für Krankheiten, von denen habe ich noch nie gehört. Die braucht man doch wahrscheinlich, ne? Braucht man. Und dann merkt man das, oh Gott, das ist doch, du hast noch nie, ne? Also eine Kinderlähmung, Polio und was auch immer, die ist nicht mehr präsent nicht mehr so präsent auf jeden Fall, wie sie mal war, in unserer Welt, in unserer Gesellschaft, eben weil, also als Erfolg der Impfung es nicht mehr sichtbar ist. Und ähnlich wie ja auch die Luftqualität besser wird in Berlin. Und dann sagt man, ja gut, jetzt können wir sie wieder schlechter machen. Und mich ärgert das maßlos. Und nicht nur, weil ich auch an einer gut befahrenen Straße wohne. Also nicht direkt an der nicht direkt an der Straße, aber zumindest, wenn ich auf meinem Balkon herumhänge, was ich gerne mal tue, dann höre ich Autos und auf jeden Fall die Luftqualität könnte sicherlich auch eine bessere sein. Aber
vielleicht es ist total zum Haare raufen. Also ein anderes ganz kurzer Schwenk sozusagen nach Frankreich und in die USA, aber nur um zu zeigen, wie krass diese irrationalen Erzählungen gerade verfangen, irgendwie über die Frau von Emmanuel Macron, Brigitte Macron, gibt es irgendwie ein riesen erfolgreichen Bestsellerbuch darüber, dass sie eigentlich ein Mann sein soll, was ja erstmal irgendwie auch eine völlig eigentlich irrelevante Frage ist, aber wo jetzt irgendwie wirklich hier ständig Franzosen sagen, ihr soll jetzt endlich mal einen DNA-Test machen und so. Also es hat sich komplett verselbstständigt, diese Debatte. So als Beispiel für Irrationalität und auch das für das, was wichtig genommen wird und was unwichtig ist eigentlich. Aber deswegen würde ich gerade deswegen eigentlich dafür plädieren, also wenn wir nochmal zum Thema Sicherheit kommen, also jetzt von Brigitte Macron auf Sicherheit, Aufrüstung und das große Thema, was uns ja in Deutschland so viel beschäftigt, dann denke ich aber schon, dass, also ich gehe jetzt mal davon aus, dass auch die CDU nicht in diesen Verschwörungszirkeln drin ist, wie diese Brigitte Macron-Leute beispielsweise oder die Covid-Leugner-Impfgegner. Also sie haben ja eigentlich schon die Informationen und es gibt Studien vom Bundesnachrichtendienst inzwischen auch, der sagt, erneuerbare Energien tragen zur Sicherheit bei, die Abhängigkeit gefährdet uns. Das ist jetzt der Bundesnachrichtendienst, das ist jetzt nicht Greenpeace. Gibt da wirklich ernstzunehmende Studien, die da jedem zur Verfügung stehen und die mit denen sie sicherlich auch gebrieft werden und dass dann sozusagen nicht darauf reagiert wird. Also ich nehme es weniger übel diesen Leuten, die hier irgendwie verschwunden sind in diesen Verschwörungsideologien. Also die tun mir leid, sage ich mal so. Aber die Politiker, die Politikerinnen aus mehr männliche tatsächlich, die sozusagen die Erkenntnisse der eigenen Dienste und Mitarbeiterinnen so fundamental ignorieren, das nehme ich dann schon übel und finde es ja verantwortungslos.
Ist es auch. Und ich möchte noch mal so ein bisschen mit dir über die Lobbyarbeit reden. Also den Lobbyismus. Ich weiß nicht, ob du Simpsons geguckt hast. Ich habe früher sehr gerne Simpsons geguckt, heutzutage nicht mehr, aber ich habe es früher sehr, sehr gerne geguckt. Da gibt es hier den Mayor Quimby, ne, den Bürgermeister, der auch notorisch korrupt ist und machtgeil.
Und Garfield habe ich auch mal. Ich finde Garfield lustig, ne?
Genau, und Mayor Quimby ist ja auch notorisch bestechlich und der kriegt dann immer so, da kommt dann jemand vorbei, so, ich weiß nicht, die Mafia oder irgendwie anders, und die geben ihm dann einen Geldkoffer, so wirklich mit einem Dollarzeichen drauf. Oder da gibt es eine berühmte Szene, wo er sagt, das nächste Mal bitte einen unauffälligen Koffer und nicht so einen Beutel mit einem Geldzeichen drauf oder so als Bestechung. Und ja, so naiv vorgestellt, was ist denn überhaupt Lobbyismus, wenn wir über Gas- oder Energielobbyismus, fossile Energien reden, wie funktioniert das denn? Da kommt jetzt nicht, also auch wenn wir die Arbeit von Katharina Reiche und Co. kritisch sehen, wollen wir jetzt hier nicht unterstellen, dass sie sich in Hinterzimmern trifft und dann mal 100.000 Euro überreicht bekommt von irgendwie einem Gasanbieter oder einem Scheich aus sonst wo, und der sagt dann hier, jetzt machst du mal schön Ölpolitik und Gaspolitik und hier ist deine, ich weiß nicht, deine Millionen oder so. Ganz so stumpf funktioniert es ja nicht. Wie funktioniert es denn wirklich? Wie können wir uns das denn wirklich vorstellen?
Also genau, diese Koffer, die gibt es sicherlich auch, aber die sind eher Seltenheit. Viel häufiger funktioniert das subtiler und einfach über lange Zeiträume. Also es gibt ja Studien, die beweisen, es gibt viel mehr fossile Lobbyisten als diejenigen, die jetzt sozusagen für die Allgemeinheit kämpfen, für die allgemeine Gesundheit oder für die Umwelt. Also für Brüssel kann man das sogar beziffern. Es gibt 10-mal so viele Industrielobbyisten wie Umwelt- und Klimaaktivisten, die da direkten Zugang haben zum Europaparlament. Also das ist schon mal eine rein quantitative Übermacht, die diese Lobbys haben. Sie haben einfach viel mehr Geld, viel mehr Leute, viel mehr Möglichkeiten, auch beispielsweise Studien anzufertigen, die in ihrem Sinne sind. Das ist meiner Meinung nach auch noch ein ganz unterschätzter Faktor in der Lobbyarbeit, dass diese Studien, die immer existieren, die haben halt dieses Label immer von Wissenschaftlern, Professoren häufig, Ökonomen, die auch ein gewisses Ansehen haben, und die werden dann bezahlt, beispielsweise sogar von der Nord Stream AG gibt es einige Ökonomen, die da Geld angenommen haben von Nord Stream, also Gazprom letztlich, dem russischen Gaskonzern, und dann geschrieben haben, warum die Nord Stream Pipeline unersetzlich ist und eigentlich ganz toll ist für Europa, beispielsweise. Also diese Art von Studien wirkt dann in die Politik, die werden dann in Talkshows zitiert und setzen dann einfach eine Zahl in den Raum, die nicht bewiesen ist, die einseitig ist, aber die sich so ein bisschen durchsetzt, weil sie irgendwie schmissig ist. Also das kommt dazu. Also zu dem Geld und den Menge an Lobbyisten haben sie halt auch die finanziellen Möglichkeiten, andere zu bezahlen, um für sie zu lobbyieren sozusagen und haben mit wissenschaftlichem Antlitz. Und wo es dann eher so in den Bereich nicht direkt Bestechung ist, aber es ist halt schon auffällig, dass viele Politiker ja dann anschließend, also die werden nicht während ihrer Amtszeit mit Geld bestochen, aber sie haben dann anschließend gute Posten. Und dass Schröder zu Gazprom gewechselt ist, ist sicherlich kein Zufall. Wolfgang Clement, der ist ja inzwischen verstorbene frühere Wirtschaftsminister, war dann auch in der fossilen Industrie. Und da gibt es ja sehr, sehr viele Beispiele von solchen Leuten mit Drehtüreffekt, also die aus der Politik raus und zack, sofort in die Industrie gewechselt sind. Und da kann man schon davon ausgehen, dass einiges davon sich schon anbahnte während ihrer Amtszeit. Das kann man in seltensten Fällen beweisen, aber natürlich wurden da Kontakte geknüpft, vielleicht auch bestimmte Posten versprochen für den Fall, dass sie ausscheiden aus der Politik. Und die allermeisten kommen ja danach sehr lukrativ unter. Also gibt ja die wenigsten, die dann irgendwie wieder so einen ganz normalen Lehrerjob oder so annehmen nach der politischen Zeit. Die werden dann Berater oder werden direkt irgendwie von Lobbyisten eingekauft. Also das gilt für alle Bereiche, auch aus dem Gesundheitsministerium von Herrn Spahn beispielsweise sind alle in die Pharmaindustrie gewechselt und so. Also das ist sozusagen gang und gäbe und führt dazu, glaube ich, dass dann manchmal der Blick der Leute, die so viel mit diesen Lobbyisten in Kontakt sind, die auch eingeladen werden zu deren Festen und Empfängen, dass der Blick dann getrübt ist, dass was ist jetzt bewusst getrübt oder manchmal machen es vielleicht auch unbewusst, dass sie nicht mehr erkennen können, was ist jetzt eigentlich für die Allgemeinheit gut und was ist jetzt nur für diese Branche gut. Und das ist halt das, was man immer unterscheiden muss. Die Lobby lobbyiert, das haben sie schon immer gemacht, können sie auch machen, ist ja sozusagen in der Demokratie zulässig, dass es Interessenvertretung gibt. Wenn ich ein Autokonzern bin, lobbyiere ich für Autos, irgendwie logisch. Aber es geht halt darum, wer hat Einfluss und wer hat es nicht. Und bislang ist es halt die Gas-, Öl-, fossile Lobby, die sehr viel mehr Einfluss hat als alle anderen.
Und zwar geldbedingt. Ne? Das ist natürlich auch verführerisch, du deutest es an. Also wenn man so, ja, so ein durchschnittliches Lehrerinnengehalt vielleicht einfach als Tagessatz bekommt, ne? Dafür, dass man ja, sich mit jemandem trifft, dass man Kontakte herstellt, dass man berät, ne? Und dann schreibt man auf, okay, da nehme ich jetzt 2.000, 3.000, 4.000 Euro für oder so. Und das kann dann auch bezahlt werden, weil es eben aus der fossilen Industrie stammt und weil das Geld da eben ja durch diese Abhängigkeiten so auch gemacht wird. Das ist natürlich krass. Bevor wir hier zu Missverständnissen kommen, wenn wir über Lobbyismus und leicht beeinflussbare Politiker und Politikerinnen reden, das soll natürlich keine Politikerin-Schelte sein. Ich glaube, Annika, ich kann sicherlich auch für dich sprechen, dass wir beide davon ausgehen, dass viele, wenn nicht gar die meisten Politikerinnen in einer Demokratie lautere Absichten haben, die Welt vielleicht sogar nicht unbedingt zum Schlechteren verändern wollen und jedenfalls nicht mit Juhu, ich werde korrupt und werde irgendwann für dubiose Firmen mich deine Höchstbietenden verkaufen, Absichten in diese Berufsfelder einsteigen. Aber dasselbe gilt ja auch für den Journalismus. Aber auch da, wo es halt schlecht läuft, muss man auch hingucken. Das muss man auch benennen. Und da, wo es kritisch läuft und auch die Autolobby, über die wir schon ein paar Mal so ein bisschen gesprochen haben, die hat ja lange Zeit auch wirklich massiven Einfluss auch auf Artikel und so gehabt. Das fand ich ganz toll in eurem Buch. Da gibt es auch eine Stelle, wo ihr beschreibt, wie dann ja so Autohersteller, also Journalisten einladen in den besten Hotel oder vielleicht einluden, vielleicht eher in der Vergangenheitsform. Kannst du gerne erzählen, ob das heute immer noch so viel vorkommt wie vor ein paar Jahren, aber da wirst du dann eingeladen, so als Autosport-Enthusiast oder auch von ganz seriösen Feuilleton-Qualitätsmedien und dann wirst du untergebracht in einem super geilen Hotel und kriegst dann ein neues, schnelles Auto zu testen und so, ne? Und wenn du vor der Probefahrt auch mal so eine Schramme reinknallst und so, dann lächeln auch alle weiter und es ist kein Thema, so Hauptsache der Artikel wird nett und
ja, freundlich. Ja, das war der absolute Wahnsinn. Ich hatte das selbst erlebt, dass damals, ich war jung und brauchte das Geld, könnte ich sagen, und und ich war aber auch irgendwie neugierig, ich wurde dann dahin geschickt und habe das sozusagen dann einmal mitgemacht, diese Autotests, die dann hinterher in vielen Zeitungen, heute weniger, aber es gibt sie immer noch tatsächlich, also es ist nicht ganz ausgestorben, dieses Genre, und man wird dann zu diesen Autotests eingeladen von den großen Autofirmen. Und wie du schon erwähnt hast, ist der absolute Luxus. Man schwelgt da ja in irgendwelchen 5-Sterne-Hotels, aber nicht irgendwelche, sondern die teuersten, die es überhaupt hier gibt. In Südfrankreich, an der Côte d'Azur beispielsweise, kann man sich vorstellen, wie teuer das ist. Und das ist so eine gewisse Gruppe an Männern, ich war da fast die einzige Frau, die dann diese Autotestfahrten macht. Die fahren die auch zu Schrott, die machen damit, was sie wollen. Also es ist irgendwie wie so ein Klassenausflug von so Autofreaks irgendwie. Und dann hinterher landet das dann sozusagen mit so wirklich so personifizierten Worten, also als wäre das Auto sozusagen die Geliebte oder sowas, liest man dann ganz aus meiner Sicht abstrus, aber gut, kann man Leute mal ein bestimmtes Verhältnis zu Autos irgendwie oder diese Journalisten vor allem, landen dann halt so total schönschreiberische, euphemisierende oder euphorische Artikel letztlich über diese Autos in den Zeitungen. Und ja, das ist so Teil dieser Lobbybranche. Und ein Auto ist ja auch ein total teurer Gegenstand. Also man gibt ja, die meisten Leute, ich habe noch nie ein Auto besessen, aber die meisten Leute geben ja für nicht so viel Geld aus wie für ihr Auto. Also sonst noch vielleicht für Immobilien. Aber das Auto ist das Teuerste, was man hat, so als Bewegtgegenstand, sag ich mal. Und dafür lohnt sich also auch, Journalisten ein paar tausend Euro auszugeben, damit die irgendwie einen teuren Tag, tollen, luxuriösen Tag verbringen, und dafür werden auch Anzeigen geschaltet. Also viele Zeitungen leben ja auch von diesen ganzseitigen Hochglanzanzeigen von Autokonzernen. Also das hat schon einen riesen Effekt, was die deutsche Autoindustrie da so leistet an Lobbyismus.
Ganz offenbar. Und wenn wir schon dabei sind, du hast es gerade schon so ein bisschen genannt, also Stichwort Verkehrswende, auch Vorbild Paris, also wir sind hier so ein bisschen ja auch, reden hier über negative Entwicklung auch hierzulande, auch global, aber es geht ja auch. Und was was passiert denn in Paris, was hier nicht passieren kann? Oder was ist uns in Paris, also sind uns die Pariser und die Pariserinnen von der Mentalität voraus? Oder also wenn man sowas, also ich sehe auch öfter mal ja auch Bilder aus Paris oder Ingvar Perovanovic, der auch hier schon im Podcast war, der hatte auch einen Fokus drauf, einen Vergleich ganz oft, wie sich dann Paris hinsichtlich Nachhaltigkeit und Verkehrswende entwickelt hat, wie grün das Ganze wird und so, ne? Und wie geht das denn? Ich meine, die haben doch auch starke rechte Parteien. Die haben doch Le Pen und Co. Ne? Also das, was dort an Entwicklung stattfindet, weniger Parkplätze, mehr Grünflächen, verkehrsberuhigte Bereiche und so weiter und so fort. Oder gleich Verbotszonen, höhere Parktickets und so. Ne? Das, da wird doch hier ein Ulf Poschert und wie die Leute alle heißen, die würden doch dann hier von Ökosozialismus und Ökoterrorismus und dem größten Bullshit schlechthin faseln und wären sofort wieder im Bluthochdrucksbereich. Ne? Also wie kann das denn sein, dass Paris sowas kann? Und wieso können wir das denn nicht?
Ja, also es gibt in Paris gibt es natürlich und in der französischen Medienlandschaft gibt es natürlich auch viele Pochards, die sich da immer drüber aufregen und die sagen, sie kommen nicht mehr vorwärts und schrecklich, was ist hier los in der Stadt und so. Also die gibt es in Frankreich durchaus. Ja, man muss sagen, das ist tatsächlich ein Verdienst von Anne Hidalgo, der Bürgermeisterin, die sich aber nicht nochmal aufstellt. Also nächstes Jahr sind hier Bürgermeisterwahlen, das wird dann sehr spannend, was da passiert in Paris. Sie hat das halt, aber das haben die in Berlin natürlich auch teilweise versucht, komplett auf die Gesundheit von Schulkindern bezogen, ihre Politik. Also das Wort Klima oder so hat sie eigentlich nie in den Mund genommen, sondern es ging immer nur um die Luftqualität und hatte dann auch viele Studien parat, seriöse Studien in dem Fall, wie hoch der Asthma-Anteil von Schulkindern in Paris ist beispielsweise, wie schlecht die Luft ist und darauf baute sie das, aber es gab auch viel Gegenwehr. Also es war jetzt kein Easygoing, sondern als sie da diese Seine-Autobahn, also es gab ja mal so eine Schnellstraße direkt am Fluss Seine entlang, das hat sie ja stillgelegt und ist heute ein Riesenerfolg, weil das jetzt ein Spazierweg ist und im Sommer ist es ein Sandstrand. Man kann ja inzwischen auch sogar in der Seine baden, das hat sie auch sozusagen organisiert. Aber es gab am Anfang viele Klagen dagegen, es gab Proteste, es gab Demonstrationen und so. Also das war in Paris auch umstritten, aber sie hat es halt bislang so durchgezogen. Und ja, ich hoffe, dass so ein ähnlicher Spirit dann auch noch weiter wirkt, wenn nächstes Jahr neu gewählt wird.
Ich auch. Und ich hoffe, dass er uns ansteckt hierzulande. Und vielleicht können wir so langsam auch in Richtung Produktives und was kann man denn tun, hinschauen und die Diskussion lenken. Was ich probiere das immer so, ja, also ich beschäftige mich natürlich in meinem Podcast hier mit den Problemen, die wir haben in der Gesellschaft und dem politischen in Teilen Unvermögen, sie richtig zu lösen. Aber auch der Frage, was wir als Individuen tun können. Ne? Und natürlich, ja, also wir können jetzt nicht irgendwelche Hinterzimmer treffen, wir können jetzt nicht gucken, wo verabredet sich der Scheich mit dem Energiepolitiker und dann den Geldkoffer aus der Hand schlagen oder so. Das können wir nicht. Aber was kann man denn tun? Wo liegt denn unsere Selbstwirksamkeit als Bürgerinnen und Bürger, um etwas zu tun, vielleicht auch der Milliardenlobby ein klein bisschen entgegenzuwirken? Kann man da was machen? Was kann man machen? Wie kann man die Energiewende im Kleinen hinkriegen? Wie kann man die Verkehrswende im Kleinen hinkriegen? Was sind so eure Schlüsse aus eurer jahrelangen Expertise mit diesem Thema? Weil so ganz wehrlos sind wir ja zum Glück auch nicht.
Nee, ganz wehrlos sind wir zum Glück nicht. Und ich bin ein Riesenfan von diesen Bürgerenergien, also von diesen Städten, die es ja auch zunehmend gibt, oder Stadtteilen oder Vierteln, manchmal auch nur Straßenzüge, die da gemeinsam ihre Energieversorgung organisiert haben. Also da gibt es ja inzwischen Beispiele von Städten, die ja Windräder aufgebaut haben, alles mit Solarpanelen zugepflastert haben, also auf den Hausdächern beispielsweise, und dann weitestgehend autark waren. Die haben dann gelacht, als sozusagen diese Krise war mit der Ukraine, also nicht wirklich gelacht, aber die waren sozusagen die lachenden Dritten, die sich nicht wie alle anderen darum sorgen mussten, ob sie ihr Wohnzimmer noch warm kriegen im Januar. Und die profitieren direkt davon. Und ich glaube, wenn man das sozusagen klarer macht, wem hilft diese Energiewende uns allen, also diese erneuerbaren Energiewende hilft uns allen, und die anderen sitzen auf ihren Yachten und verprassen das letztlich von uns erwirtschaftete Milliardengeld durch Öl und Gas. Das kann man, glaube ich, vor Ort so erfahrbar machen, indem die Leute, wenn die an den Profiten von Windrädern beispielsweise beteiligt werden, dann ändert sich sehr rapide auch mal die Abneigung, die man vielleicht dagegen hat, gegen Windrad in der Nähe. Das hat eigentlich überall funktioniert, wo das in Deutschland schon mal versucht wurde. Und da glaube ich fest dran, dass das sozusagen eine Lösung sein kann. Das ist halt auch das Einzige, was mit der Energiewende geht, also mit Erneuerbaren geht und nicht mit Öl und Gas. Also Erneuerbare kann man im ganz kleinen Maßstab, man kann ja sogar so kleine Balkonsolaranlagen, jetzt nicht sonderlich effizient sozusagen, aber ist so ein kleiner Beitrag. Also das kann man, wenn man möchte, ja alles sozusagen tun, so bausteinmäßig, dass man möglichst unabhängig wird. Das geht mit Öl und Gas, geht das nicht. Also hatte man jemals schon mal irgendwie ein genossenschaftliches Gaskraftwerk gesehen oder so? Das ist absolut, absolut ausgeschlossen. Also das geht nicht. Das hängt am internationalen Markt. Es braucht Pipelines, es braucht alles Mögliche. Wenn man aber einmal sozusagen die Windräder, Solaranlagen oder Biogasanlagen und alle Möglichkeiten, die es gibt, wenn man die vor Ort ausschöpft, dann kann man weitestgehend autonom werden. Und ich glaube, das kann richtig ansteckend sein, auch für die, die jetzt vielleicht noch so ein bisschen skeptisch sind, wenn man sagt, okay, du hast jetzt hier dieses Windrad, vielleicht siehst du es auch, du siehst auch die Solarzellen, stört dich vielleicht zuerst, aber du wirst hier beteiligt und davon bauen wir jetzt vielleicht auch in der Stadt tolle Sachen, für die wir sonst kein Geld hätten. Da gibt es viele Beispiele, was da Tolles entstehen kann. Das kann, glaube ich, die Lösung sein.
Also gucken, wo kommt die eigene Energie her und wie kann man das vielleicht auch optimieren und wie kann man sich zusammenschließen, dass das nachhaltiger wird, so zum Beispiel. Was würdest du sagen, sind noch so Entscheidungen, wo man individuell dann drehen kann und da ändert sich dann was auf der, also wenn wir alle auf der Mikroebene ein bisschen was machen, dann ändert sich schließlich auch was auf der Makroebene. Also was würdest du uns sonst noch raten? Wie können wir den Einfluss und auch damit die sicherheitspolitische Abhängigkeit und so weiter verringern? Also was kann man tun? Was würdest du als Tipp, als Verhaltensregel, als Konsumregel meinetwegen auch, was würdest du so als unverbindliche selbstverständliche Empfehlung noch mal so in den Raum stellen.
Ja, genau. Unverbindlich, weil sonst gilt man ja sofort als, die weiß ich nicht, was die die Fiese, die mir hier das gute Leben verbietet. Nee, also ich selbst lebe, glaube ich, schon sehr öko oder grün oder gut, würde ich sagen, indem ich versuche selbst sozusagen so autonom wie möglich zu leben und habe das Gefühl, das tut uns allen, also auch meinen kleinen Söhnen und so, allen sehr gut. Also wie gesagt, wir haben kein Auto, wir fahren mit dem Fahrrad, wenn ich weiter weg fahre, mit Elektrofahrrad, also wir haben so einen kleinen Fahrradfuhrpark sozusagen hier bei uns. Wir essen wenig Fleisch. Fleisch ist auch ein großer Hebel. Ich sagte ja schon, das ist so ein riesen Aufregerthema immer, aber man muss ja nicht gleich auf Null runter, aber man kann sich ja schon fragen, keine Ahnung, schmeckt nicht Soja-Bolognese genauso gut wie alles andere? Also ich wette, im Blindtest kann niemand Soja-Bolognese von Fleisch-Bolognese unterscheiden beispielsweise. Also es gibt Dinge, die auch richtige Fleischliebhaber irgendwie ersetzen können, ohne sich um den Genuss zu bringen. Und das ist ein großer Hebel für alles Mögliche, also für Klimaschaden, für Wasserverbrauch, auch für die Abhängigkeit, weil da haben wir jetzt noch nicht so drüber gesprochen, aber auch die Landwirtschaft hängt ja extrem von importiertem Gas ab, einfach weil der Dünger auf Gas basiert und weil natürlich diese großen Traktoren, die fahren natürlich auch alle mit importierten Diesel rum. Also das ist konventionelle Landwirtschaft funktioniert nur auf großen Teilen so und die dient halt bislang vor allem der Fleischproduktion. Und insofern, wenn man das reduziert, hat man auch schon einen Rieseneffekt. Und dann natürlich grundsätzlich, Konsum grundsätzlich. Man kann sich ja fragen, was macht mich glücklich, was macht mich weniger glücklich? Wie viel Legosteine in den Augen von meinem Sohn brauche ich? Oder wie viel Schuhe, Kleider, iPhones, weiß ich nicht, brauche ich? Es gibt ja eigentlich nichts, was ohne Auswirkung ist sozusagen. Und man kann sich halt immer fragen, was trägt jetzt wirklich zu meinem Glück und Spaß am Tag bei und was brauche ich vielleicht gar nicht. Das ist eigentlich, klingt irgendwie so banal, aber stellt man sich, glaube ich, dann doch selten die Frage. Und wir machen was uns richtig glücklich macht, aber hat natürlich nicht jeder die Gelegenheit dazu, weil der Garten fehlt. In der Großstadt, wir haben hier so einen Garten und machen hier unser so einen Selbstversorgergarten. Das kann man aber auch, wir hatten auch so einen Gemeinschaftsgarten hier und so, das kann man auch anders organisieren, wenn man keinen eigenen Garten hat, also im Schrebergarten oder wie auch immer. Das macht richtig Spaß, die eigene Nahrung herzustellen. Und die ist natürlich.
Du ziehst das Öko-Ding richtig durch.
Ich zieh's richtig durch, aber ich hab Spaß dabei. Also wenn jetzt einer denkt, ich bin jetzt hier traurig in der Ecke. Nein, Ich ziehe es durch und habe Spaß dabei. Ja.
Oh, also, und ohne, ne, weil das klingt ja immer so ein bisschen genau, also zumindest in der Erzählung von den Rechten und von den anderen sind wir, die ökosozial, ökologisch, was auch immer, ökoprogressiv denken, immer die bösen Asketen, die lebensfeindlich und lebenslustfeindlich so unterwegs sind und so. Und du hast recht, ne, also bei einigen vegetarischen Gerichten und so, da wird niemand einen Unterschied merken, das glaube ich auch, da sind die Produkte mittlerweile richtig gut. Ich oute mich auch gerne, also ich esse Fleisch auf jeden Fall mehr als ich sollte und manchmal auch mehr als ich fast schon mag, also als Routine eigentlich auch so, das würde ich schon auch sagen, beziehungsweise ja, manche Sachen, Stichwort Genuss, kann man dann doch schlecht ersetzen, ne? Also ich bin in Spanien zum Teil aufgewachsen, habe eine sehr, sehr starke Spanienbindung und Frankreich mag ich übrigens auch, ne? Aber so einen hochwertigen Iberico-Schinken oder so Chorizo irgendwie, ne? Das lässt sich dann irgendwie auch schwer. Es klingt jetzt für alle, die vegetarisch sind und die Veganer sind, die denken jetzt, der Jan ist doch Panne, der denkt doch voll sonst politisch und moralisch nach und jetzt muss der sein Tier fressen und tut so, als wäre es das Unverzichtbare schlechthin. Nee, so ist es nicht, aber ja, wenn man damit so Jahr und Tag und damit so lebt, ich werde jetzt keine Söder-Fotos hochladen oder sowas, ne? Aber so, das fällt mir dann schon schwer und ich achte natürlich drauf auf meinen Fleischkonsum. So,
du bist also der Serrano-Fressende.
Ja, genau, ich sitze die ganze Zeit eine Serrano, heimlich fresse ich die Serrano hier kiloweise rein. Übrigens, in diesem Kontext vielleicht interessant, die Kollegen und Kolleginnen von Lage der Nation, ne, Grüße an Philipp und Ulf an dieser Stelle auch, die haben neuerdings auch eine Folge gehabt, die hieß, warum bekommen Bauern ein bedingungsloses Grundeinkommen und zerstören die Artenvielfalt? Fragezeichen, war der provokante Titel, vielleicht für alle, die das hier so ein bisschen mehr interessiert, Fleisch und Bauern, auch Bauernverbände, ne? Das wäre jetzt etwas, wo wir auch weiterreden könnten, aber unsere Zeit geht langsam zu Ende, also Bauernverbände und so und auch Interessenvertretung ist ja total legitim auch, ne? Dass Bauern und Bäuerinnen, die müssen auf dem Weltmarkt konkurrieren, ne? die produzieren letzten Endes auch das, was wir wollen und das so auch wieder, was die Deutschen wollen und das ist dann eben auch in großen Teilen Fleisch und in großen Teilen billig, so, ne? Das muss irgendwie subventioniert werden, weil sonst können die halt nicht konkurrieren mit Herstellerinnen aus anderen Ländern, die halt keine Umweltauflagen haben, ne? Bei denen Klimaschutz gar kein Thema ist und die einfach Dünger drauf kippen wie bekloppt. So, ne? Das ist, glaube ich, ganz wichtig zu sehen, dass diese globalen Zusammenhänge, oder vielleicht auch das Schwierige, das ist ein Thema, dass diese globalen Zusammenhänge so da sind und dass wir weltweit vernetzt sind im Guten, aber eben auch so im Schlechten vielleicht auch.
Nee, genau, das ist das Komplizierte und Bauernlobby, da haben wir auch ein Kapitel zu, das ist ja auch super interessant, super komplex und seitdem ich hier meine eigenen Pflänzchen ziehe und so, kann ich auch einschätzen, wie krass es ist als Bauer, also wie man auch den Unwettern und den Schädlingen und so ausgesetzt ist, also es ist mega harte Arbeit, bis man ein bisschen satt ist sozusagen, also Hut ab davor, aber genau, leider sind halt in diesen Lobbys jetzt immer eine bestimmte Art von Bauern vertreten, also die Großbauern, häufig auch die Fleischfabrikanten, die halt auch für eine bestimmte Art von Landwirtschaft kämpfen und nicht darum, dass wir jetzt beispielsweise in Deutschland autark sind. Also man könnte sich auch mal die Frage stellen, muss ich irgendwie unbedingt Schweinefleisch nach China verkaufen? Ich finde nicht. Mhm. Und wenn ich das muss, klar, dann hat man all die negativen Folgen davon. Aber die sind natürlich, und das ist das grundlegende Problem in der Agrarpolitik, die sind natürlich komplett auf diese Subventionen angewiesen, weil wir irgendwann mal vor Jahrzehnten entschieden haben, dass Nahrungsmittel billig sein sollen und deswegen hat man die Bauern in diese Abhängigkeit von den Subventionen gedrängt und da können sie auch nur noch wenig selbst entscheiden sozusagen. Und diese EU-Politik, ja, das ist auch eine einzige Lobbyblase, diese Agrarpolitik da, aber genau, das ist nochmal ein riesiges anderes Thema, aber ist auch sehr interessant.
Können wir vielleicht gerne mal anders besprechen. Ja, ist ein total wichtiges Thema. Auch ich habe ja auch geschrieben zu den Bauernprotesten damals. Natürlich sind sowas diese Galgen, die man da gesehen hat und diese Wut und auch diese, ja, auch eigentlich menschenfeindliche Stimmungen in Teilen, die sich in Exekutionsfantasien gegenüber einzelnen Politikern und Politikerinnen geäußert hat. Das ist natürlich zum Kotzen auf gut Deutsch gesagt. Aber wir sehen, Bäuerinnen und Bauern sind schon in einem Dilemma und müssen irgendwie produzieren und müssen auch irgendwie klarkommen. So, das ist auch richtig. So, und haben es sicherlich auch nicht einfach. Und wer sagt, ich will jetzt einen kleinen Betrieb haben und der soll öko sein und der soll nachhaltig sein, dann muss er mal gucken, wie er oder sie dann ihre Produkte noch an die Leute bringt, ne, weil die sind dann wahrscheinlich teuer und können eben gar nicht konkurrieren. Und wenn dann die Tomaten oder was auch immer oder die Gurken oder was weiß ich, doppelt so teuer und Fleisch gibt es eh nicht, wenn die dann doppelt so teuer sind als bei wem anders, dann ist es, glaube ich, auch total schwer, da zu wirtschaften. Geschichten.
Total.
Aber anderes Thema machen wir wann anders vielleicht gerne. Wer jetzt denkt, hey, das war total spannend und der Annika zuzuhören, das war informativ, das fand ich nämlich mal wieder.
Hoffe ich
und
doch, ja.
Wie kann man dir weiter zuhören, wo soll man dir folgen? Du bist ebenso wie ich auf Blue Sky, korrekt? Ja.
Ich bin auf Blue Sky. Wir haben auch so einen kleinen Insta-Kanal, Susanne und ich, Milliardenlobby. Mhm. Genau, wir sind jetzt nicht so die Insta-Freaks und haben auch eigentlich so wenig Zeit leider, deswegen ist da nicht ständig was Neues, aber es lohnt sich vielleicht doch und wenn dann noch mehr Leute sind, machen wir vielleicht auch mehr da drauf. Ist schon ganz schön, sind schon ein paar Tausend, also das ist ganz nett und ja genau, die Milliardenlobby hast du ja erwähnt und ich mag jetzt natürlich auch nochmal die Sicherheitslüge ans Herz legen, die ist auch diesmal nur knapp und kurz, also halb so dick,
wann erscheint sie?
12 Euro nur, mal günstig vergleichsweise, 6. Oktober. Also dauert noch ein bisschen,
Oktober,
also
okay, in einem total zeitnah.
Ja, paar Wochen kann man aber schon vorbestellen, genau.
Ich freue mich total drauf. Also das klingt nach einem total spannenden Buch, weil wir eben sehen, dass das alles mit allem zusammenhängt. Banaler Spruch, aber es stimmt leider.
Stimmt,
und dass die Energie mit der Sicherheit, ne, und die Politik mit dem, wen wir wählen, aber eben auch mit dem, wie wir wirtschaften. Und vieles hängt mit vielem zusammen und auch um eine weitere, wir hauen jetzt alle Gemeinplätze raus noch gegen Ende. Das Private ist politisch. das auf jeden Fall auch. Also das Private ist politisch, aber also genießt das schöne Wetter, auch wenn es mal heiß ist, ja, und esst irgendwie auch im Großen und Ganzen bitte, was ihr wollt, so, aber seid euch auch bewusst, dass alles irgendwie Konsequenzen hat, seid euch bewusst, dass es eine Klimakrise gibt und seid euch vielleicht bewusst, dass, ja, dass ihr auch was tun könnt, ne? Also das Schlimmste, was hier passieren kann, ist, dass man sich erschlagen fühlt von der Ohnmacht und dass man sich so, ja, ich kann nichts ändern. Es stimmt natürlich, also was wir einzelnen Mannekes so und was wir einzelnen Menschen so machen, das kann im Großen und Ganzen ja, in Summe doch was aus ändern.
Ja, vor allem, also man muss ja nicht, ist ja nichts Schäbiges, was man machen muss. Also wenn man sagt, ach, man radelt ein bisschen und isst irgendwie leckeres Gemüse und so und sitzt vielleicht...
Klingt fürchterlich.
Ja, genau, das ist ja irgendwie, die Kinder gehen über eine verkehrsberuhigte Straßenschule, ja, das ist ja alles nicht schlimm. Man hat eine Wärmepumpe, also es sind nette Sachen, die auf einen warten, ne? Also eigentlich, ja.
Es kann besser werden, wenn wir uns dafür einsetzen, ist vielleicht unser optimistisches Fazit. Also gerade Klimapolitik, Nachhaltigkeit, Verkehrswende, Ernährungswende, das muss nichts Verzichtmäßiges, Schlimmes, Asketisches sein, sondern es kann auch eben auch gut sein und gesund sein und Spaß machen. Und wenn man dann zwischendurch doch mal eine Scheibe Serrano isst, dann ist es vielleicht nicht 100% korrekt, aber vielleicht nicht der Weltuntergang.
Im Gesamten
ja, passt es dann wieder. Der massive Belastung durch Auto und Co. vielleicht dann wäre. Hey, Annika, was soll ich sagen? Ganz herzlichen
bald.
Dank.
Das
war, ja, auf bald. Also wir sehen uns online. Wir sehen uns auch, also ich sehe dich auf jeden Fall, eure Texte wieder. Ganz herzliche Grüße auch an Susanne. Sie war leider heute verhindert, weil du hast es schon gesagt, ihr seid beide fürchterlich busy, aber busy im guten Sinne, weil da kommt echt viel raus. Texte, Reportagen, Bücher und so, also in dem Sinne.
Ja, wir sind
auch
ein gutes Team,
böse.
Eingespieltes Team inzwischen.
Ach, das hätte ich eigentlich auch noch ganz gern gefragt, aber so als Schriftstellerkollege, ne, also mit einer Kollegin zusammenarbeiten, das stelle ich mir auch cool vor. Kannst du das vielleicht nochmal kurz, ein letzter Satz, ist es halb so cool, wie ich mir das vorstelle? Ich stelle mir das super vor und ihr seid wahrscheinlich ein sehr eingespieltes, cooles Team, das recherchiert und schreibt und da habt ihr wie so ein Google Docs und haut dann gemeinsam die klugen Gedanken rein und dann überhaupt jetzt zwei Bücher in einem Jahr und so, das läuft also natürlich von intern wird das harte Arbeit sein, aber von außen denke ich so, boah, die sind ja cool, die beiden und die hauen das als Team die Bücher raus.
Ja. Ah, nee, geil. Ich bin auch total glücklich über unser Team, weil es ist ja selten. Also die meisten Leute im Verlag sagen immer, okay, so Teams, das läuft meistens nur einmal gut und dann gibt es in der Endstressphase irgendwie Ärger und dann ist vorbei und so. Und dann natürlich auch Stress und wir streiten uns und dann vertragen wir uns wieder, weil wir uns so wertschätzen. Und nee, das klappt wirklich, ist glaube ich wirklich relativ einmalig. Ich habe nicht so viele Doppel-Co-Autoren-Bücher gesehen, die so häufig sind, also das ist ja jetzt unser fünftes Buch jetzt, die Sicherheitslüge tatsächlich. Und das ist super, wir ergänzen uns gut und ich schreibe für morgens, Susanne abends und zwischendurch telefonieren wir 20 Mal oder so und dann klappt das.
Wow.
Ja.
Also was auch immer ihr macht vieles richtig, da kommen gute Bücher bei raus, also bitte, bitte weiter so, dir alles Gute weiterhin auf deinem Weg und ja, allen, die zugehört haben, vielen lieben Dank fürs Zuhören, abonniert uns und ja, schreibt uns, wie ihr das macht, wie ihr lebt, wie ihr konsumiert, wie ihr zu Nachhaltigkeit steht, ob ihr an einer befahrenen Straße wohnt in einer großen Stadt wie ich oder auf einem Selbstversorger-Öko-Hof wie Annika. Und wird uns interessieren und bitte teilt diese Folge, wenn ihr das Gespräch interessant findet, teilt diese Folge und vielen lieben Dank für die Aufmerksamkeit und bis dann.
Bis bald.
An dieser Stelle eine kurze Werbung vom Sponsor dieses Podcastes, den EWS Schönau, den Stromrebellen für eine gerechte Energiezukunft. Bekannt als die Stromrebellen aus dem Schwarzwald, begann die EWS Schönau vor über 30 Jahren als Elterninitiative gegen Atomkraft. Heute versorgen sie Menschen in ganz Deutschland mit 100% echtem Ökostrom. Unabhängig von Atom- und Kohlekonzernen und genossenschaftlich organisiert. Was die EWS Schönau besonders macht, sie setzen sich für eine dezentrale, bürgernahe Energieversorgung ein. Neben dem Bau und Betrieb eigener Wind- und Solarparks ist ein Herzstück ihres Engagements das eigene Förderprogramm. So fließen jährlich mehrere Millionen Euro in den Einsatz für eine gerechtere Energiezukunft weltweit. Du möchtest gemeinsam mit den EWS für die Energiewende und den Klimaschutz einstehen? Dann erfahre jetzt mehr unter www.ews-schönau.de.